Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch bin. Ich habe ganz liebe Grüße von der Gemeinde von Arnsberg für euch. Und nach der Kindergeschichte möchte ich jetzt mit euch gemeinsam ein wenig im Wort Gottes nachschauen und mal gucken, was wir heute daraus lernen können. Ich habe mich mit einer Geschichte beschäftigt, die im Alten Testament steht, und zwar vornehmlich im ersten Buch Mose, Kapitel 19, aber der Name wird zum ersten Mal erwähnt im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 27. Es geht heute um Lot. Lot wird zum ersten Mal, wie gesagt, im 11. Kapitel des ersten Mosebuches erwähnt, und dort heißt es: Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran zeugte Lot. Also das Geschlechtsregister. Über den Vater Lots erfahren wir eigentlich nur noch, dass er relativ früh gestorben ist, denn er starb vor seinem Vater, heißt es da. Er starb vor Terach, seinem eigenen Vater. Ein Stückchen weiter wird Lot dann wieder erwähnt, und zwar heißt es dort dann über ihn, er wuchs bei seinem Großvater auf, bei Terach. In Vers 31 heißt es dann, da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, seinen Enkel, den Sohn Harans, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abrahams, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Lot lebte also ohne Geschwister, oder zumindest wird nichts dergleichen erwähnt, als Waise bei seinem Opa und bei seinem Onkel und dessen Familie. Ich glaube, die Geschichte ist uns alle so ein bisschen bekannt. Dann bekommt Abraham den Auftrag von Gott, sein Vaterhaus und seine Verwandten, also die ganze Sippe, zu verlassen und dort wegzuziehen. Wohin? Keine Ahnung. In das Land, das ich dir zeigen will, sagt Gott zu Abraham. Mehr Infos bekommt er nicht. Und wir wissen, Abraham war ein gottesfürchtiger Mann und er setzt sein ganzes Vertrauen in Gott. Das hat er sein Leben lang getan. Und er fängt auch jetzt schon damit an, indem er sagt, okay, Gott sagt, ich soll wegziehen, also mache ich das. Egal wohin, denn Gott sagt mir ja, er will es mir zeigen. Aber Abraham ist heute nicht unser Thema, das nur nebenbei. Er macht sich also auf mit seiner Frau Sarai, seinen Knechten und Mägden, also mit allen, die für ihn arbeiten, und er nimmt sein ganzes Hab und Gut mit, und er nimmt seinen Neffen Lot mit. Lot bleibt bei Abraham und Sarai, denn sie sind zu seiner Familie geworden. Der Vater ist früh gestorben, die Mutter wird in der Bibel gar nicht erwähnt. Alles eine sehr bekannte Geschichte. Wir wissen auch, wie es weitergeht. Die Sache in Ägypten, wo Abraham seine Frau Sarai als seine Schwester ausgibt und der Pharao deswegen ganz schön sauer auf ihn ist. Er erfährt es und er verweist sie des Landes. Von Seiten des Pharaos irgendwie verständlich. Lot hat auch einiges an Besitz. Schafe, Ziegen, Rinder und Zelte werden aufgezählt und natürlich auch all die Leute, die für ihn arbeiteten, die sich um alles kümmern mussten. Auch eine sehr bekannte Geschichte. Irgendwann stehen die beiden dann im Land. Der eine hat eine große Herde, der andere hat eine große Herde. Ständig gibt es Zank und Streit zwischen den Knechten. Und es wird Zeit, sagt Abraham, dass wir getrennte Wege gehen. Er lässt seinem Neffen die Wahl, welchen Teil des Landes der in Besitz nehmen will. Das Land ist groß genug, dass sich unsere Herden nicht mehr in die Quere kommen müssen. Also such dir aus, wo du hin willst. Lot schaut sich alles in aller Ruhe an und erwählt für sich das Land, das ihm augenscheinlich als das Optimale erscheint. Mit reichlich Wasser und üppiger Vegetation ist es wie der Garten des Herrn. So wird dieses Land in der Bibel beschrieben. So geht Lot nun also seine eigenen Wege und die führen ihn bis an die Städte, bis hin nach Sodom. Er lässt sich in den Städten jener Gegend nieder und schlägt seine Zelte bis nach Sodom hin auf. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schwer gegen den Herrn. Nachzulesen in 1. Mose 13, Vers 13. Und da lebt der Lot jetzt. Sein Besitz war wohl auch nicht gerade klein, wenn das Ganze über mehrere Städte verteilt geht. Im nächsten Kapitel wird vom Krieg zwischen den Königen von Sodom und Gomorra mit anderen Königen berichtet. Die Feinde gewinnen und nehmen Beute mit, Hab und Gut und Frauen und Männer und Kinder. Eigentlich hat Lot ja mit dem ganzen Krieg gar nichts zu tun, aber er wohnt halt da und wird ein Teil der Kriegsbeute. Er und sein ganzer Besitz. Abram war nicht mehr verantwortlich für ihn. Sie waren ja getrennte Wege gegangen. Lot hatte ausgesucht, wo er hin wollte. Lot hatte sich als wenig dankbar erwiesen, denn er hatte für sich das bessere Land ausgesucht. Aber Abraham überließ Lot sich nicht selbst. Als er hörte, dass der in Gefahr war, als Kriegsbeute weggeführt, da nimmt Abraham seine ganzen kampfestauglichen Männer und befreit die Leute, die dort gefangen gehalten wurden. Er nimmt alles mit, die Männer, die Frauen, die erbeuteten Rinder, Schafe, Ziegen, alles und bringt sie zurück zum König von Sodom. Dieser will ihm danken, aber Abraham lehnt ab und zieht seiner Wege. Alles nichts Unbekanntes. Die nächsten Kapitel können wir überspringen, denn da ist von Lot nicht mehr die Rede. Erst in Verbindung mit der Vernichtung der Städte Sodom und Gomorra erscheint Lot wieder auf der Bildfläche. Und hier sind wir nun im ersten Buch Mose, Kapitel 19. Lot sitzt am Stadttor, als die Engel Gottes kommen, um das Strafgericht durchzuführen. Er nötigt sie zur Übernachtung in seinem Haus, denn er weiß, dass ihnen draußen nichts Gutes widerfahren wird. Er weiß ja nicht, dass diese Männer Engel sind. Auch diese Geschichte, nichts Neues. Um die Männer vor den Übergriffen der Einheimischen zu beschützen, bietet er der gröhlenden Menge seine beiden jungfräulichen Töchter an. Die Gastfreundschaft war damals beim Volk Israel das allerhöchste Gut. Als Mutter mag ich mir diese Szene nicht vorstellen. Überhaupt kann ich mir nicht vorstellen, wie man sich als Frau damals gefühlt hat, ohne jegliches Recht in irgendeiner Weise auf sowas reagieren zu können, alles still ertragen zu müssen. Aber Gott sei Dank, es kam nicht dazu. Die jungen Frauen mussten quasi nicht geopfert werden, denn die Engel hatten ganz andere Möglichkeiten, mit dem Pöbel fertig zu werden. Die Menge draußen wurde mit Blindheit geschlagen. Die Tür ist zu, die Gefahr erstmal gebannt. Alle sind verdorben, groß und klein, jung und alt, heißt es da über die Bewohner der beiden Städte Sodom und Gomorra. Auch das mag ich mir nicht vorstellen. Und nun erklären die Engel dem Lot und seiner Familie den Grund ihrer Anwesenheit. Außer dieser einen Familie gibt es niemanden, der es wert gewesen wäre, von Gott verschont zu werden. Hoffnungslose Fälle in den Augen Gottes. Können wir uns das vorstellen? Wie hat es der Lot da nur ausgehalten? Die Zeit drängt, ihr müsst schleunigst hier weg. Eindringlich legen die Engel dem Lot ans Herz, ans Herz, jetzt endlich das Weite zu suchen. Okay, Lot will seine angehenden Schwiegersöhne auch noch warnen und mitnehmen und retten, aber die halten das Ganze für einen furchtbar schönen Scherz und lachen ihn aus. Lot zögert immer noch. Jetzt aber hurtig, es wird schon hell, drängen die Engel. Aber irgendwie kommt der Lot einfach nicht in die Gänge. Würde ich rumklüngeln, wenn Engel zu mir kämen, um mich irgendwo wegzuholen und mich zu retten, weil da, wo ich bin, gleich alles in Schutt und Asche liegen wird? Aber was macht Lot? Hatte er den Vorfall am Abend denn schon wieder vergessen? Was soll denn das? Das gibt's doch wohl nicht. Die Engel müssen tatsächlich Hand an sie legen, an diese Familie, und sie lassen sie erst draußen wieder los. Und das taten sie, weil Gott sie unbedingt retten wollten. In der Einheitsübersetzung steht in Kapitel 19, Vers 16, weil Gott Mitleid mit ihnen hatte. So, und nun rennt um euer Leben, nehmt eure Beine in die Hand und flieht ins Gebirge. Bleibt nicht stehen und schaut euch nicht um, schaut auf gar keinen Fall zurück. Da sollte man doch meinen, jetzt endlich hat er es begriffen, dass das Leben, sein Leben und das Leben seiner ganzen Familie auf dem Spiel steht. Und man sollte doch meinen, er tut, was ihm die Engel sagen, und das schnell. Aber nein, Lot fängt an, über das Fluchtziel zu verhandeln. Gebirge? Nee, da will ich nicht hin. Da würde das Unglück über mich kommen und ich müsste sterben. Ganz schön dramatisch legt er das dar. Statt sich zu freuen, dass Gott ihn retten will, sagt er, nö, aber doch nicht dahin. Also ich weiß nicht. Ich kann den Lot nicht wirklich verstehen. Da gibt's doch diese kleine Stadt. Da will ich hin. Da wären wir doch auch gerettet. Und Gott? Gott geht tatsächlich darauf ein. Gott lässt wieder mit sich handeln, so wie er das schon einmal tat, als er sich auf Abrahams Handel einließ. Schau nicht hinter dich und bleib nicht stehen. Hinter sich hörten sie den Lärm der Zerstörung. Menschen und Tiere, Äcker und Felder, Häuser und Ställe, alles wurde vernichtet. Nichts durfte übrig bleiben, denn so hatte Gott entschieden. Warum neigen wir Menschen immer dazu, die Gebote Gottes zu ignorieren, nicht das zu tun, was er uns sagt, auch gerade in solchen Situationen? Wir wissen, was mit Lots Frau passierte, als sie sich umschaute. Wie mag sich Lot gefühlt haben in dieser Situation? Haus und Hof verloren, seine gesamten Herden, sein ganzer Besitz, sogar seine Frau. Alles auf einen Schlag verloren. Was ihm blieb, war sein eigenes Leben und das Leben seiner Töchter. Gerettet. Aufatmen. Interessanterweise steht in Vers 29, als Gott die Städte der Gegend vernichtete, dachte er an Abraham und ließ Lot mitten aus der Zerstörung hinausgeleiten, während er die Städte, in denen Lot gewohnt hatte, von Grund auf zerstörte. Gott dachte an Abraham, als er Lot rettete. Okay, also gehen sie in die Stadt und wohnen dort. Eine Weile. Aber dann kriegte der Lot irgendwann Angst unten in der Stadt, die Lage wird ihm zu brenzlig und jetzt geht er doch ins Gebirge. Obwohl er doch vorher zu den Engeln gesagt hatte, wenn ich ins Gebirge gehe, dann kommt das Unglück über mich und ich muss sterben. Kann ich wieder nicht verstehen. Und von nun an lebt er mit seinen Töchtern in einer Höhle. Eines Tages kriegen die beiden Töchter dann Angst, sie würden hier in der Höhle ihr Leben fristen. Der Vater wird alt und stirbt und wir beide enden als alte Jungfern. Sie schmieden einen Plan, um aus dieser erfreulichen Zukunftsaussicht herauszukommen, und der Plan geht tatsächlich auf. Lot lässt sich so weit abfüllen, dass er nichts mehr mitkriegt und wird nach 9 Monaten Vater seiner eigenen Enkeln. Die beiden werden die Urväter der Ammoniter, der Moabiter und Ammoniter. Naja, wieder kann ich das nicht verstehen. Eigentlich sollte der Vater doch ein besonderer Beschützer für seine Töchter sein. Statt sich so zu betrinken, dass er nichts mehr mitkriegt. Auf jeden Fall hat er sich mit den Taten, die ich in der Bibel lese, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Denn das war's. Mehr erfährt man im Alten Testament über Lot nicht. Was aus seinem restlichen Leben wird, was aus seinen Töchtern wird, all das bleibt unklar. Keine Ahnung. Der Rest des Lebens bleibt im Dunkeln. Als ich diese Kapitel mit der Geschichte Lots las, war mein erster Gedanke, also als Vorbild ist der für mich nicht brauchbar. Den kann ich mir nicht zur Nachahmung vorstellen. Dann lieber gar kein Vorbild. Okay, er hatte es vielleicht als Kind nicht leicht. Früh die Eltern verloren, keine eigene Familie als Kind. Der Großvater als Ersatz für Vater und Mutter. Dann ein Mitläufer bei der Familie seines Onkels. Abraham war doch eigentlich ein gutes Vorbild. Aber irgendwie scheint Lot seinem Onkel nicht zu sehr nachgeeifert zu haben. Gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken oder umgekehrt. Ein großzügiges Angebot. Und Lot nutzt das voll aus. Hatte Lot nicht allen Grund, dankbar zu sein und das weniger gute Land für sich zu nehmen? Schließlich hatte der Onkel sich doch immer gut um ihn gekümmert. Er entschied sich aus meiner Sicht heraus sehr egoistisch. Er nimmt das Land, das ihm besonders fruchtbar erscheint. Dann in Vers 13, im 13. Kapitel hatten wir gelesen, die Leute von Sodom und Gomorra waren sehr böse, als Lot dahin zog. Eine schlechte Stadt mit schlechten Einwohnern. Warum zog er trotzdem dahin? Und warum blieb er dort? Warum zog er nicht weiter, als er merkte, dass die Leute da alle schlecht sind und übelst gegen die Gebote Gottes versündigten? Warum nahm er das in Kauf? Ich an seiner Stelle wäre doch auf gar keinen Fall da geblieben. Dann wäre es auch gar nicht erst so weit gekommen, dass die Gastfreundschaft mehr wert war als die Würde seiner Töchter. Und nicht nur ihre Würde, wahrscheinlich hätten sie sogar ihr Leben verloren, wenn die Engel nicht eingegriffen hätten. Das ganze Zögern bei der Errettung. Wie kann man nur so zögern, wenn man von Engeln begleitet wird, von Engeln gerettet? Und die Sache in der Höhle? Er sollte doch der Beschützer gegen jede Art von Gefahren für seine Töchter sein. Und was tut er? Sinnlos betrunken liegt er in der Ecke und kriegt nichts mehr mit. Und so zieht sich das durch alle Kapitel seines Lebens, die uns bekannt sind. Lot hat nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt, in meinen Augen. 1. Buch Mose, Kapitel 19, gelesen, abgehakt. Ohne Lernwert, oder? Doch ich frage mich immer wieder, Warum steht das in der Bibel? Im 1. Timotheus 3, Vers 16 heißt es: Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch zu Gottes guten Werken bereit und gerüstet ist. Im 5. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 9, da wird noch einmal erwähnt, dass Gott ausdrücklich den Israeliten sagt, sie dürfen keinen Streit mit Moab anfangen und oder eben diesem Volk feindlich gesinnt sein, weder den Moabitern Land wegnehmen noch sonst etwas, denn das ist der Erbteil, den Gott den Nachkommen Lots gegeben hat. Gott hat den Nachkommen Lots seinen Erbteil gegeben. Gott sorgt für sie und macht keinen Unterschied, unabhängig davon, wie sie ins Leben kamen. Also, wie schon gesagt, abgehakt, ohne Lernwert. Aber irgendwie geht mir der Timotheus-Text nicht aus dem Sinn. Alle Schrift ist nützlich. Wozu soll mir denn dieses Kapitel nützen, diese Geschichten aus dem Leben Lots? Einige Zeit später stöbere ich im Neuen Testament herum, immer auf der Suche, irgendwas Neues zu finden, irgendwas anders zu verstehen als bisher. Irgendwas vielleicht tiefer zu begreifen, was ich bisher nur oberflächlich verstand. Immer auf der Suche, das Wort Gottes besser zu verstehen. Und ich stöbere in den Petrusbriefen. Nicht zum ersten Mal. Auch in unseren Lektionen haben wir immer wieder mal die Petrusbriefe durchgenommen. Aber jetzt lese ich da auf einmal einen Satz, der mir vorher gar nicht so bewusst gewesen ist. Da heißt es nämlich in 2. Petrus 2, die Verse 7 und 8, den gerechten Lot, der unter dem ausschweifenden Leben der Gotteslästerer gelitten hat, hat er errettet. Denn dieser Gerechte, der mitten unter ihnen wohnte, musste Tag für Tag ihr gesetzwidriges Tun sehen und hören. Und das quälte den gerechten Mann Tag für Tag. Plötzlich wird mir ein bisschen komisch zumute. Lot, ein Gerechter, der darunter litt, was in der Stadt, in der er wohnte, Tag für Tag so getrieben wurde. Da hat anscheinend der Paulus ein völlig anderes Bild von dem Lot als ich. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich. Der Satz aus dem Timotheus in Verbindung mit dem Satz aus dem Petrus geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Er lässt mich nicht mehr los. Der gerechte Lot, der Tag für Tag litt. Und auf einmal wird mir klar, wie selbstgerecht ich das Leben des Lot beurteilt habe, wie vorgefertigt meine Meinung über ihn war. Als er die erste, in meinen Augen, falsche Entscheidung traf, in der er für sich das Beste wählte, da habe ich ihn schon abgeschrieben als einen, der mir nicht sympathisch ist. Denn in meinen Augen tut man sowas nicht. So bin ich nicht erzogen worden. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, über ihn nachzudenken. Meine Meinung über ihn stand schon fest. Ich habe ja schließlich meine Meinung zu den Dingen, darüber, was richtig und was falsch ist. Ich habe meine Meinung dazu, was sich gehört und was nicht, was man tut und was gar nicht geht. Aber woher habe ich meine Meinung? Wie bildet sich denn meine Meinung? Nun, zum Teil aus der eigenen Erziehung, also aus dem, was ich in meiner Kindheit von meinen Eltern mitbekommen habe und was ich erlebt habe. Das nehme ich als allererste Norm für meine Meinung. Und dann haben wir ja auch noch unsere Kultur. Da gibt es auch Vorgaben, was falsch und was richtig ist, was man tut und was gar nicht geht. Und dann kommen im Laufe meines Lebens noch meine ganz eigenen Erfahrungen dazu. Eigene Lebenssituationen und wie ich damit umgegangen bin. Wie ich mich gefühlt habe, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Ich versuche, alle meine vorgefertigten Meinungen über das Leben von Lot in den Hintergrund zu schieben oder noch besser, ganz weg aus meinem Bildschirm. Völlig neu nachdenken über diesen Mann in der Bibel. Was weiß ich eigentlich über ihn? Nur das bisschen, was in der Bibel steht. Und da stehen nirgends Hintergründe. Da wird kein gedankliches Ringen von großen Entscheidungen aufgezeigt. Aber heißt das automatisch, dass es dieses Ringen in seinem Leben nicht gab? Heißt das automatisch, dass er oberflächlich und egoistisch war? Dass seine Töchter ihm nicht das Wichtigste und Wertvollste auf der Welt waren? All das weiß ich doch gar nicht. Und es hat mich eigentlich auch gar nicht interessiert. Denn ich wusste ja schon, wo ich ihn hinstecke. Aber vielleicht hatte er ja gar nicht die Möglichkeit, einfach wegzuziehen, seine Zelte einfach wieder abzubrechen, ganz neu irgendwo anzufangen. Wie dem auch sei, die meisten seiner Entscheidungen kann ich nicht nachvollziehen. Sie erschließen sich mir nicht, so oft ich auch darüber nachdenke. Ich habe völlig andere Denkansätze. Ich bin eine Frau. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Denn Männer und Frauen sind nun mal verschieden. Männer und Frauen denken verschieden und handeln verschieden. Frauen setzen andere Prioritäten als Männer und Männer denken anders als Frauen und handeln anders. Und das wird auch immer so bleiben. Und weil Gott uns ja so geschaffen hat, ist das auch gut so. Aber eines ist mir beim Lesen im Petrusbrief ganz deutlich geworden. Ich habe nicht das Recht, über andere Menschen zu urteilen. Denn nichts anderes ist es doch, wenn ich meine vorgefertigte Meinung über sie setze. Als Vorbild für meine Lebensführung kann ich mir den Lot immer noch nicht vorstellen. Dafür gehen meine Vorstellungen von dem, wie ich handeln würde, wie ich entscheiden würde, ganz weit weg von seinen. Aber ich darf die Norm, die ich für mich selbst gesetzt habe, nicht auf andere übertragen und sie daran messen. Als Beispiel, wie schnell ich in der Situation bin, mich über andere zu erheben, ist er ein sehr gutes Beispiel. Aber Gott sieht die Menschen anders als wir. Deswegen dieser Text im Petrus, der gerechte Lot. Wir sehen ja nur kurze Ausschnitte, eine Geschichte in der Bibel über ihn. Mehr nicht. Gott sieht das Ganze. Gott hat gesehen, dass Lot unter den Bewohnern von Sodom litt. Auch wenn er selbst vielleicht von ihnen in Ruhe gelassen wurde. Ich habe das nicht gesehen. Wir sehen immer nur kurze Ausschnitte im Leben der anderen. Und wie schnell sind wir dabei, diese kurzen Ausschnitte als ein Leben zu beurteilen, in dem jemand nichts auf die Reihe gekriegt hat. Der Stempel des Versagers, wer kennt den nicht? Das Klassenziel nicht erreicht, Versager. Das Abitur nicht hingekriegt, Versager. Zum dritten Mal durch die Prüfung gefallen und dabei war die doch so leicht, versagt. Die Kinder kommen nicht mehr zur Gemeinde, versagt. Mal ehrlich, Leute, wer von euch kennt dieses Gefühl nicht, ein Loser zu sein, versagt zu haben, abgewertet zu werden? Mancher eher selten, mancher vielleicht häufig und manche werden das Gefühl gar nicht mehr los, der geborene Versager sozusagen. Und trotzdem, obwohl wir alle dieses Gefühl kennen, geht es fast von selbst, einem anderen das Gefühl zu geben, ein Versager zu sein. Vielleicht nicht immer, aber doch zumindest jetzt, in dieser Situation, hast du versagt. Dieser Stempel ist immer griffbereit. Wir haben ihn immer dabei, schnell zur Hand für den Fall der Fälle. So ein Stempel ist schnell aufgedrückt. Aber wie schwer wird man ihn wieder los? Mancher schrubbt und schrubbt, wendet viel Zeit und Energie darauf, diesen Stempel wegzukriegen. Aber so viel er sich auch bemüht, Rückstände bleiben immer. Jesus sagt, verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Wir kennen diesen Satz und wir bemühen uns auch danach zu leben. Ich maße mir nicht an, ihn zu verurteilen. Diesen Satz hört man oft, wenn jemand ganz offensichtlich etwas Falsches getan hat. Etwas, das Gottes Sünde ist. Aber fängt das Verurteilen nicht schon da an, wo ich den anderen nicht so akzeptiere, wie er ist, auch wenn ich es aus meiner Sicht heraus nicht verstehe? Wenn sein Handeln, sein Denken, seine Lebensführung anders ist als meine? Wenn einer aus meiner Sicht heraus nichts auf die Kette kriegt, wenn seine Entscheidungen, sein Handeln für mich nicht nachvollziehbar sind? Manchmal ist dieser Stempel ein Wort, das ich sage oder eine Geste, die dem anderen das Gefühl gibt, in seinen Augen wertlos zu sein. Gott hat keinen Stempel, den du versuchen musst, wieder wegzukriegen, den du mühevoll abschrubben willst. Wenn Gott uns mal einen Menschen auf einen Stempel aufdrückt, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Denn auf diesem Stempel steht, ich liebe dich. Und ich liebe dich, so wie du bist. Gott sieht bei Menschen immer alles. Nichts ist ihm verborgen. Er sieht, was dahinter steckt. Er kennt die Beweggründe für das Handeln. Er sieht die Möglichkeiten und er sieht auch die Grenzen. Auch wenn ich überhaupt nicht begreifen kann, warum dieses oder jenes jetzt von dem gemacht wird. Die Indianer sagen, verurteile niemanden, bevor du nicht einen Tag lang in seinen Schuhen gelaufen bist. Was meinen sie damit? Versetz dich doch erstmal in seine Lage. Du weißt doch gar nicht, wie es ihm dabei geht. Vielleicht wird sich dein Denken über ihn ändern und du wirst sein Handeln vielleicht sogar verstehen können. Ich wünsche mir, dass dieser Stempel nicht mehr griffbereit überall liegt, immer zur Hand. Eigentlich wünsche ich mir, dass er ganz verschwindet. Ich wünsche mir, diesen Stempel ganz los zu sein, denn er schadet den Menschen, denen ich ihn aufdrücke, und er schadet auch mir selbst. Denn ich wünsche mir auch, von anderen nicht abgestempelt zu werden. Jesus sagt, stempelt niemanden, damit ihr nicht gestempelt werdet. Oder wortgetreuer, verurteilt niemanden, damit ihr nicht verurteilt werdet. Amen.